Dieser Sonntag steht unter dem Thema Gebet und ich lese aus dem 1. Timotheusbrief, Kapitel 2. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet für Bitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Das ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt werde. Ihr Lieben, ich möchte als erstes mit euch über Prioritäten in unserem Leben mit euch sprechen, also in deinem Leben, in unserer Gemeinde. Ich nehme an, wer schon etwas älter ist, weiß, wie wichtig es ist, so manchmal Prioritätenlisten zu haben. Manche machen das ganz schriftlich, haben so eine To-Do-Liste, andere haben das so im Kopf geordnet für sich, die wissen, heute ist das dran, das ist wichtig und das andere ist das Zweitwichtigste. Aber wir brauchen das, um im Arbeitsalltag, Familie, vielleicht auch im persönlichen Leben voranzukommen oder dort Ziele zu erreichen. Manche Dinge kommen an erste Stelle und andere später oder man kommt auch nie dazu. Jeder, der Arbeit hat und vielleicht auch eine Familie, der weiß, ein großer Teil des Tages passiert einfach. Das ist vorgegeben, das ereignet sich, indem zum Beispiel morgens jemand 5 Uhr aufsteht und sagt, ich bin jetzt munter und dann geht der Tag los, ob das geplant ist oder nicht. Und dann weißt du aber auch, es gibt gewisse Zeit, da muss ich auf Arbeit gehen, in einer anderen Zeit, so viel brauche ich Schlaf. Von den Kindern hatte ich schon gesprochen, vielleicht hast du ein Haus, einen großen Garten, deine Steuererklärung, manches muss so getan werden. Und Paulus sagt hier aber, vor allen Dingen, oder man kann auch sagen, zuallererst bete. Und ich will mit euch als erstes so ein paar Dinge durchgehen, was das verhindern kann. Warum wir nicht zum Beten kommen. Warum andere Dinge sich vielleicht eher anbieten zu tun. Vielleicht ist dein erster Gedanke jetzt gewesen, wenn du wüsstest, wie mein Leben aussieht, wie voll das ist. Da ist kein Platz für zuerst Gebet. Von 5 Uhr und Kindern habe ich ja schon gesprochen. Oder vielleicht ist es auch, dass du sagst, ich fühle mich danach gar nicht. Das ist eine Versuchung, dich uns von Gebet abzuhalten. Dann nimm dann, wenn dein Tag so geordnet ist, dann nimm die erste halbe Stunde am Tag, wo du selber drüber verfügen kannst, die frei ist. Es gibt nichts Wichtigeres, als dass wir zuerst nicht nur beten, sondern auch Gottes Wort hören. Weil es ist immer wieder dieses, du kannst ja später noch beten, ein Aufschieben. Und wenn du sagst, ich fühle mich nicht danach, ich weiß nicht, was ich beten soll, dann bete einen Psalm oder das Vaterunser. Wenn du dich nicht so richtig fühlst, es kommt nicht auf dein Gefühl an, sondern dass du betest. Vielleicht kennst du den anderen Gedanken auch, der das Beten schwer macht. Mit wem rede ich da eigentlich? Hört mich da einer, wenn ich bete? Ich sehe ihn ja nicht. Und dann kennst du vielleicht den Gedanken, dass du manchmal so ganz leise diese Stimme kommt, das bildest du dir alles nur ein. Oder es bringt ja nichts zu beten. Wenn du da anfängst zu diskutieren, wird es schwierig. Aber du kannst dich auf das Wort Gottes stellen. Wir haben das sogar heute schon im Gottesdienst gelesen, auch vorhin gerade zugesungen bekommen, dass Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Ein Gedankenkarussell zu stoppen, das kann ganz schwierig sein. Aber zu lernen zu sagen, das hat Jesus gesagt und das nehme ich ernst, auch wenn noch 10 andere Gedanken bei mir da sind, ich will Jesus vertrauen. Ein dritter Einwand zum Beten, der mir einfiel, ist vielleicht, du willst wirklich zu Gott beten? Das, was du gerade gemacht hast, in deiner Familie, auf Arbeit, weißt du noch gestern, als keiner hingeguckt hat? Und es geht oft tief rein, so eine Stimme, wo du sagst, ja, ich weiß. Versagt. Falsch gemacht. Das Gespräch geht aber weiter, denn es sagt dir dann oft, warte mit dem Beten. bis die Schuld, die du getan hast, länger her ist, bis du frommer lebst. Jetzt bist du geradezu unwürdig zum Beten. Das ist so eine große Lüge, die uns immer wieder auch quält. Als ob das alles, was wir richtig machen, uns zu einem guten Beter macht oder einem würdigen Beter. Das Geheimnis fürs Beten liegt woanders. Paulus sagt gleich, es gibt einen Mittler, einen, der zwischen Gott und Menschen steht, Jesus Christus, der Erlöser. Echtes, würdiges Beten hat mit dem Perspektivwechsel zu tun, dass ich sage, ja, Zweifel sind da, ich bin nicht würdig, ich habe Dinge falsch gemacht, aber hier, Jesus, ich leg's dir hin. Ich leg's an dein Kreuz hin. Vielleicht hast du sogar ein Kreuz zu Hause auf dem Tisch stehen oder an der Wand hängen, dass du das sichtbar vor Augen hast. Das lege ich alles hin, ist alles richtig. Aber dir lege ich es hin. Du bist gekommen, um mir das zu nehmen. Und es stimmt, ich habe gestern Mist gebaut, ich bin schuldig geworden. Meine Schuld darf ich da hinlegen. Denn du hast doch gesagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und jedes Tropfen von deinem Blut hast du für mich vergossen, damit ich gerecht und würdig werde. Vater, dafür bist du doch gekommen und hast mich geliebt. Wenn du aufs Kreuz schaust, darfst du sagen, ja, es ist alles vergeben. Ich bin geliebt, ich bin richtig. Und das ist der erste Blick, deswegen brauchen wir Gebet überhaupt, dass das uns Gott auch sagt und wir wissen dürfen, er liebt mich. Diesen Gedanken, diesen Satz brauchen wir als erstes am Tag und dann können wir zum Beten kommen. Und ich will mit euch hineingehen, was kann man denn beten? Wie geht's denn? Paulus schlägt vor, tue zuallererst bitte Gebet, für bitte Danksagung für alle Menschen, für die Könige und Obrigkeit. Paulus verwendet 4 unterschiedliche Worte, die sind gar nicht so trennscharf, aber das sind so ein paar Dinge, die er uns hinlegt, sagt, so könntest du beten. Und mit dem ersten, mit dem er anfängt, ist bitte. Das ist so schön, dass Gott sagt, du darfst erst mal herbringen, was dir auf dem Herzen liegt, deine Herzensangelegenheit. Denk gar nicht so viel drüber nach, wo du sagst, was müsste jetzt am Gebet dran sein, sondern was ist bei dir gerade da? Was liegt vor dir an deinem Tag? Was macht dir gerade Ärger? Was macht dir Sorgen? Und du darfst sie mit Jesus teilen. Und er sagt, ich höre dir gern zu. Bring deine Bitte, wie so ein Kind, wie so die kleine Lina dann, wenn sie sprechen kann, so zu ihren Eltern sagt, Mama, Papa, das hätte ich gern, jetzt zeigt sie wahrscheinlich noch, irgendwann sagt sie es. So dürfen wir beten zu unserem Vater im Himmel, sagen, Vater, ich brauche das, hilf mir dabei. Und da gehören natürlich auch die Menschen in deinem Umfeld hinein, die du mit ins Gebet bringen kannst. Deine engere Familie, die Menschen, die mit dir im Haus wohnen, deine Nachbarn, dein Ort, vielleicht ist es deine Arbeit. Halte sie Gott hin. Das Zweite, was Paulus gebraucht, ist Gebet. Vielleicht wäre es besser, mit Anbetung das zu übersetzen. Im Gebet geht es eben darum, deswegen ist es zuallererst so wichtig, geht es darum, was Gott tut. Und das hat unendlich viel größeres Gewicht, das hat Vorrang vor dem, was Menschen tun. Oft denken wir nämlich zuerst an das, was wir brauchen. Und das ist okay. Aber wir dürfen den Blick weiten zu Gott hin, ihn sehen, wie er ist. Er ist geduldig, gnädig, barmherzig. Gott, der uns dieses Dorf geschenkt hat, in dem wir leben, mit allen Wiesen und Feldern dazu, was uns manchmal dazu bringt, nur zu sagen, Herr, es ist so herrlich. Du hast es gemacht und geschenkt. Die, die von uns musikalisch singen, die werden da singen. Lieder singen, die sie können oder die sie kennen. Gott, dich ehre ich. Das meint Paulus mit Anbetung. Betet Gott an. Schaut auf ihn. Da werden die Sorgen, die rundherum da sind und die sein dürfen, automatisch klein. Das Dritte, was Paulus sagt, ist, kommt zurück zur Bitte, zur Fürbitte. Auch da sagt er, das geht nicht nur für dich allein, sondern wir als Gemeinde dürfen gemeinsam Fürbitter sein, für die Leute, die uns bewegen, beten. Ich komme ja aus Dittersdorf und dort in meiner Jugendzeit hatten wir eine ältere Frau, die beim alten Schuster im Haus wohnte. Und diese Frau kenne ich auch selber, die habe ich vielleicht nur einmal gesehen, nur vom Hörensagen. Als ich Jugendlicher war, war die schon so alt, dass sie kaum noch aus dem Haus kam. Aber sie hatte so ein Herz für Gebet. Und sie hat sich besonders für die jungen Leute im Ort interessiert. Sie wollte gern wissen, was in der Junggemeinde so ist, wie die jungen Leute unterwegs sind, was die bewegt. Und sie hat auch immer gefragt, wofür sie beten können. Unsere beiden jungen Gemeindeleiter, die hatten so ein Jahr für Gott gemacht. Die waren immer häufiger mal bei ihr, so in regelmäßigen Abständen. Und die haben mir dann immer davon berichtet, von dieser Frau. Die sagte, ich kann nicht mehr rauskommen, ich komme sowieso kaum noch zum Gottesdienst, aber ich will beten. Ich will beten für die jungen Leute an diesem Ort. Und das hat die teilweise auch nachts gemacht. Wenn die sagt, da kann ich eh nicht so gut schlafen, da hat sie gebetet. In meiner jungen Gemeindezeit durfte ich es erleben, dass es so einen Aufbruch gab. Ich kenne das so ganz normale junge Gemeinde, wo 7, 8 junge Leute da sind. Die treffen sich halt, da singt man, da betet man. Das ist gut und schön. Aber ich habe es auch erlebt, dass wir eben 50 Leute waren zum JG-Abend. Und das so war, wir wollen dahin, wir brauchen das zum Auftanken in dieser Woche. Einen richtigen Aufbruch. Und ich weiß, das hat auch mit dieser Frau zu tun, die gesagt hat, beten, das will ich. Eintreten für die jungen Leute, die sind mir wichtig und auf dem Herzen. Und ich frage dich heute Morgen, wo sind bei uns in unserer Gemeinde oder vielleicht bist du Gast in deinen Gemeinden, die Leute, die sagen, ich will die Leute vor Gott tragen. Zuallererst, ich will Fürbitter sein und das ganz treu. Ich will die Leute vor Gott bringen, die mir auch wichtig sind. Ein viertes, Paulus sagt, betet auch gemeinsam für eure Obrigkeit. Darauf legt Paulus großen Wert. Betet für die Politiker, würden wir sagen, für die Leute, die euch vorstehen. Das Ganze hat nämlich einen Zweck, ein Ziel, dass wir in Ruhe unser Leben führen können. In Ruhe heißt nicht zurückgezogen und privat, sondern dass wir unseren Glauben ausleben dürfen. Dort, wo es eine gute Leitung, eine gute Politik gibt, können Christen in Ruhe ihrer Arbeit nachgehen, sich zu Gottesdiensten und Gebet treffen. Das halten wir für selbstverständlich, ist es aber weltweit und geschichtlich auf keinen Fall. Das ist eine Einladung. Betet für die Regierung. Nicht als ein Kann, sondern ein Muss. Lasst uns für unseren Bürgermeister Liebing beten, für den Stadtrat, für den Ministerpräsidenten, Bundeskanzler Scholz. Wenn du manchmal denkst, vielleicht denkst du das ganz ehrlich, die haben doch eine Macke an der einen oder anderen Stelle, das darfst du sagen und denken, aber wir sind eingeladen, beauftragt, betet für diese Leute in ihren schwierigen Entscheidungen, die sie zu treffen haben, selbst wenn du nicht immer damit einverstanden bist. Wie kann ich das tun? Segnet die Leute, sprecht Gutes über sie aus, bittet um Weisheit für sie in all dem, was sie tun sollen, dass sie unser Land gut ordnen können. Und was ist das Ziel von allem, sagt Paulus? Ja, das Ziel von allem ist, dass das Evangelium sich verbreitet, dass alle Menschen die Möglichkeit haben, Jesus Christus kennenzulernen, mit ihm zu leben. Das ist das Herzstück aller Gebete. Der Vater im Himmel möchte, dass seine Geschöpfe ihn kennenlernen. Ich komme zum Schluss. Gebet, das ist die Einladung an diesem Sonntag für euch. Das ist die Frage an dich, was hindert dich beim Gebet? Was hindert dich, dein Gebetsleben zu ordnen? Die Gründe habe ich genannt, die uns ablenken oder uns das Gebet auch mühevoll machen können. Und der zweite Teil war, du bist eingeladen zu beten. Alles vor Gott zu bringen, ihn kennenzulernen, ihn anzubeten und praktisch für deine Menschen im Ort, für unsere Politik zu bitten und natürlich auch deine persönlichen Herzensanliegen Gott hinzulegen. Und in all dem, lasst uns lernen, dankbar zu sein. Das Gute, was wir bekommen haben, Gott zu sagen, Herr, ich bin da und dafür dankbar, ganz konkret. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.